Guten Morgen alle miteinander und ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr habt es alle gut angefangen, das Jahr. Und ich möchte einfach ein bisschen, ich habe letzte Woche am Sonntag euch eine Frage gestellt. Was war die? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Worauf wartest du? Okay, das war letzte Woche so meine Frage. Und jeder von uns hat doch bestimmte Erwartungen und Vorstellungen, was so laufen soll, oder? Ja? Ja, manchmal hat man so richtige Wunschvorstellungen, was alles so geschehen soll. Ja, und manchmal treten sie nicht ein, oder? Manchmal halt eben doch. Und manchmal anders, wie man eigentlich das ja vorgestellt hat. Manchmal wartet man sehr, sehr lange, bis das endlich einmal kommt. Manchmal erwartet man auch Dinge, die man sich überhaupt nicht richtig vorstellen kann. Man hofft, dass was geschieht in einer bestimmten Situation oder Lage, aber im Prinzip kannst du dir das gar nicht so richtig vorstellen in deinem Leben, dass das passiert. Nun, ich habe eine andere Frage an euch. Was ist am 9. September 1989 gewesen? 9. September 1989. Du hast ja gelernt. Weißt du noch, was am 9. September 1989 passiert ist?
Es war dann die Mauer, oder?
Genau, du bist richtig. Ja, die Mauer von Berlin, also die Berliner Mauer, ist gefallen. Ja, für die Einbürgerung hat sie ja das lernen müssen, denke ich einmal, ne? Ja. Nun, eine weitere Frage. Hat sich das von euch jemand vorstellen können, sagen wir mal 2 Jahre vorher, dass so etwas passiert? Dass Ost und West vereinigt wird und dass die Mauer in Berlin fällt? Nee. Ja, wieso denn nicht? Wieso hast du gedacht, sowas passiert nicht?
Die russische Art, also die russische Besetzung, damit der so nachgeht, unmöglich.
Unmöglich. Unmöglich, sagst du.
Sehr unmöglich.
Wer, Eberhard?
Ich habe so gedacht damals, wenn Russland nicht machen darf, ich habe hochgedacht.
Ja, 2 Jahre vorher hast du gehofft, dass...
Ich habe immer Hoffnung gehabt.
Du hast immer Hoffnung gehabt, aber hast du es auch erwartet?
Ich habe es schon erwartet, schon, aber vielleicht nicht in der Zukunft. Ich habe noch gedacht,
Irgendwann einmal. Okay, also das war etwas, was keiner, denke ich mal, von uns 1-2 Jahre vorher erwartet hat, dass das passiert. Okay, Anfang 89, Michail Gorbatschow war ja der russische, der da regiert hat. Und wenn jetzt Putin da gewesen wäre in dem Jahr, wie hätte Putin auf diese Montagsdemonstrationen reagiert?
Aufmarsch.
Der hätte da richtig Power gegeben, ne? Power. Aber Michail Gorbatschow nicht. Der war gemäßigt. Ja? Der war offen irgendwie. Genau. Es gab auch vorher auch eine Prophezeiung. Und zwar sollte eben auch, das war in einer Gemeinde und die sollten sich vorbereiten, weil viele Menschen kommen werden. Und diese Gemeinde hat sich vorbereitet und die war bereit, als dann die Mauer gefallen ist und dann die Menschen hereingeströmt sind. Da war eine Prophezeiung da. Etwas, was wir alle, mich eingeschlossen, für unmöglich gehalten hat, dass die Mauer von Berlin fällt, ist geschehen. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Ein Gott, der Unmögliches möglich macht. Das ist so heute mal mein Thema. Gott, der Unmögliches möglich macht. Und wir sehen auch Beispiele in der Bibel. Niemand von uns oder niemand von den Aposteln damals hat damit gerechnet, dass Saulus, der die Jünger, die Christen verfolgt hat, dass aus dem Saulus mal ein Paulus wird. Ein Streiter Christi. Und was für einer. Damit haben die bestimmt auch nicht gerechnet. Ne? Aber wir haben noch andere Beispiele in der Bibel, die einfach zeigen, was Gott, das, was niemand menschlich, nach menschlichem Denken unfassbar ist, unmöglich ist, dass er das möglich macht. Und so möchte ich einfach euch mal mit hineinnehmen in das Alte Testament, und zwar 2. Könige 7. Und möchte euch einfach mal jetzt den Text mal so lesen. 2. Könige 7, und ich fange mit Vers 1 an. Da sprach Elisa: Hör das Wort des Herrn. So spricht der Herr: Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten und 2 Maß Gerste einen Schekel. Da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach: Siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber sprach: Siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Es waren aber 4 aussätzliche Männer am Eingang des Tores, und einer sprach zum anderen: Weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen zum Heer der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Aramäer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen, auch ein Gedümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen: Siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun jene Aussätzlichen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten es aus, gingen fort und verbargen es. Aber einer sprach zum anderen: Wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Und sie kamen und riefen dem Torhüter der Stadt und verkündeten es ihnen und sprachen: Wir sind zum Lager der Aramäer gekommen, und siehe, es ist niemand da. Und man hört auch keinen Menschen, sondern nur Pferde und Esel, die sind angebunden, und die Zelte, wie sie waren. Und da rief die Torhüter, und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Soweit Gottes Wort, und ich möchte einfach auch beten dafür. Ja, lieber Vater, ich danke dir und ich preise dich, Herr, dass du wirklich ein Gott bist, der Unmögliches möglich macht. Dass Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können, dass du einfach da auch für uns einfach auch streitest, dass du Veränderungen schenkst in Situationen und Problemen, Vater, Herr. Und so danke ich dir einfach jetzt auch, Herr, dass du jetzt auch diese Zeit jetzt in deine Hände nimmst, dass du mir die rechten Worte einfach auch gibst, und sei du mit jedem Einzelnen, der einfach auch zuhört. Segne du jeden Einzelnen von uns, und das bitte ich in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Ja, also eure Hausaufgabe ist, dass ihr euch einmal 2. Könige Kapitel 6 und 7 durchlest. Ich habe jetzt nur einen Teil davon jetzt vorgelesen. Der Hintergrund findet man im 2. Könige 6, beginnend mit Vers 24. Und da steht eben drinnen, dass Ben-Hadad, der aramäische König, einfach Samaria belagert hat. Und zwar eine lange Zeit. Und da gab es natürlich Hunger. Und das ist schwer. Wenn wir hungern müssen, das ist ja hart, oder? Wir hungern vielleicht einmal, wir fasten vielleicht einmal einen Tag oder wir fasten vielleicht einmal eine Woche. Aber es ist dann schon schwierig, ne? Aber da ist es jetzt wirklich so, eine ausgedehnte Hungersnot ist da. Extrem. Im 2. Könige 6, der Vers, 25, da heißt es zum Beispiel, dass ein Eselskopf 80 Silberstücke gekostet hat. So eine Teuerung, so ein Anstieg von den Preisen war vorhanden. Zu Jeremias Zeiten konnte man für 30 Silberstücke ein Stück Land kaufen. Und hier, Elisa, ein Eselskopf, 80 Silberlinge. Das ist heftig, ja? Und ich denke mal an so einen Eselskopf. Ist da viel Fleisch? Aber dann hast du eine Brühe. Ja? Und da ist noch nichts drin. Ja? Also da ist wirklich nicht viel was dran. Die andere Frage mal an euch. Gehört eigentlich der Esel zu den reinen oder zu den unreinen Tieren? Unrein. Ha. Und jetzt wird der Eselskopf für 80 Silberstücke verkauft. Das dürften sie ja gar nicht essen. Und jetzt 80 Silberstücke nur für einen Eselskopf. Und dann steht in demselben Vers noch, dass ein Drittel Liter, also sagen wir mal 330 Milliliter oder Gramm, 5 Silberstücke gekostet hat. Daubendreck. Ist das wirklich Taubendreck? Ist das wirklich das, was die Taube fallen lässt? Taubendreck. Und dafür 5 Silberstücke. Das ist verkauft worden, damit sie es essen können. Also es heißt, es könnte eine ganz einfache Erbse auch gewesen sein, eine kleine Erbse. Es könnte auch irgendwie eine Wurzel gewesen sein. Oder eben auch so ein Wicken. Wickengewerks. Aber es könnte auch tatsächlich auch wirklich Taubenmist gewesen sein. Es ist noch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall, das andere, was ja erwähnt wird, was möglich ist, eben eine Wicke oder eine Erbse, das ist ja nicht viel. Und dafür 5 Silberstücke. Ein Sechstel von dem, was man verwenden konnte, um ein Stück Acker zu kaufen. Also es ist unheimlich teuer. Da war eine große, große Hungersnot da. Stellt euch das einmal so vor. Diese Situation, die wir da vorherrscht. Ja, es geht aber noch weiter. In Vers weiter steht da noch geschrieben, dass 2 Frauen übereingekommen sind, dass sie an einem Tag den Sohn von der einen Frau töten, schlachten, und essen und am nächsten Tag dann den Sohn von der anderen Frau. Gesagt, getan, am ersten Tag, der Sohn ist geschlachtet worden und aufgegessen worden. Kannibalismus. Pur. Uschi. Ihr alle, ihr Mütter. Okay, ich habe keine Kinder, aber jetzt gehe ich mal direkt mal an zu euch Mütter. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr schlachtet euer eigenes Kind und esst es auf. Keine Chance. Aber da ist es geschehen. Also, das zeigt einfach auch einmal, was eigentlich Hunger alles auch bewirken kann. Dass Grenzen irgendwo auch überschritten werden, die man normalerweise nie überschreitet. Aber da ist es geschehen. Als am zweiten Tag dann halt eben der zweite Sohn geschlachtet werden sollte, da hat dann die Mutter Nein gesagt. Die wollte das nicht. Also nur, damit ihr euch einmal die Situation vorstellt, die Belagerung von Samaria, die Hungersnot. Und dann haben wir Elisa. Und Elisa sitzt zu Hause in seinem Haus. Das wird also auch noch mal im 6. Kapitel, am Ende noch. Und dann kommt der König mit seinem Adjutanten zu ihm und sagt, Elisa, du bist schuld. Du bist schuld an der Belagerung, du bist schuld an der Hungersnot. Elisa, wieso ist er schuld? Und in diesen beiden Kapiteln wird immer nur von dem König von Israel gesprochen. Also Elisa, der hat also gewirkt zur Zeit von den Königen Joram, Joas, Moment, ich muss jetzt mal gucken, mein Spickzettel. Joram, Jehu, Joas und Joasch. Das waren die Könige über Israel, als Elisa gewirkt hatte. Und der König von Israel, der jetzt hier erwähnt worden ist, nie mit Namen, aber das wird höchstwahrscheinlich Joram gewesen sein. Und Joram, der hat zwar den Baalskult etwas eingeschränkt, aber er hat anderen heidnische Kulte praktiziert und gefördert. Also, er war nicht voll hinter Gott gestanden. Keine 100%. Und dann eben diese Kämpfe. Der König von Israel, der hat dann immer wieder zu dieser Zeit Kämpfe gehabt mit den Ammonitern, mit den Aramäern. Und ja, und dann kommen wir eben zu dieser Stelle, was ich vorgelesen habe. Kapitel 7, Vers 1. Elia war ja, wie gesagt, ganz ruhig in seinem Haus. Er war irgendwo getrost. Und diese Anschuldigung, du bist schuld, das hat ihn trotzdem irgendwie ruhig gelassen. Und dann sagt er das eben, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe. Morgen um diese Zeit werden im Tor von Samaria ein Eimer voll Wein, Feinmehl und zwei Eimer voll Gerste für ein Silberstück zu kaufen sein. Puh. Heute so. 80 Silberstücke für einen Eselskopf und 5 Silberstücke für Daubendreck. Und morgen ein Eimer Feinmehl, also gutes Mehl oder zwei Eimer Gerste für ein Silberstück. Kann man sich das vorstellen, dass so eine krasse Wendung eintrifft? Elisa sagt ja nicht, wie das zustande kommen soll. Er sagt nur, es wird so geschehen. Du kannst morgen für ein Silberstück das kaufen. Wie hättest du reagiert, wenn du so eine Prophezeiung hörst und es ist nichts im Haus, was du essen kannst. Es ist nichts im Laden, was du kaufen kannst. Auch wenn die Läden offen sind, du kannst nichts kaufen. Wie würdest du reagieren? Was meinst du, Uschi? Wie würdest du da reagieren?
Wahrscheinlich ungläubig.
Also ungläubig? Du kannst das nicht vorstellen.
Woher soll es denn kommen, wenn es vorher gar nicht da war?
Genau.
Wenn es vorher schon
da gewesen wäre, das Mehl. Und es hätte 70 Silberstücke gekostet. Und selbst dann, plötzlich an eins, wäre ja schon komisch. Aber es war ja vorher wohl gar ganz da.
Ja, und es war belagert. Samaria war ja belagert. Also es kann auch nichts Neues reinkommen in die Stadt. Also Unglaube. Wir hätten das wirklich nicht für möglich gehalten. Und so hat ja auch der Adjutant auch reagiert. Was hat der Adjutant gesagt? Er hat gesagt, siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Das hat er gesagt. Fenster, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Haben wir eigentlich in der Bibel noch eine Stelle, die von den Fenstern am Himmel spricht? Ja, jetzt nicht die, aber es gibt eine Stelle, da ist Fenster am Himmel und Segen gemeinsam. Nee, viel später. Lasst uns mal zu Maleachi gehen. Maleachi 3,10. Da steht, bringet aber den Zehnten ganz in das Kornhaus, auf das Speise in meinem Hause sei. Und prüfet mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Ho! Segen in überreicher Fülle. Johannes 10,10. Daniels Lieblingsvers, ein Leben, ein überreiches Leben. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Aber hier in Maleachi sehen wir, es ist mit dieser, mit dieser Forderung verbunden, bringet den Zehnten ganz ein. Das heißt, nicht irgendwas halbherzig machen. Eben, ganz oder gar nicht. Dass wir also voll dahinter stehen. Und Joram war ja nicht voll hinter Gott gestanden, auch. Und so ist aber auch für uns etwas. Wenn wir einfach Gott in allem, was er uns einfach auch geschenkt hat, wenn wir ihm da einfach wieder dadurch ehren, dass wir den Zehnten in das Kornhaus bringen, wenn wir den Zehnten zahlen, dann kommt der Segen über uns. Natürlich muss auch unser Beweggrund einfach wirklich sein, dass man es aus freudigem Herzen macht. Und nicht, weil man einfach Segen will, sondern aus freudigem Herzen. Ja? Und, aber das nur mal bezüglich dieser Ausspruch, dieses Ausspruch von dem Adjutanten, von dem König von Israel. Sollte der Herr Fenster am Himmel machen, wie könnte das geschehen? Sollte. So war die Schlange auch. Sie hat auch gesagt, sollte das so und so sein. In Frage stellen. Aber was sagt Elisa dazu ihm? Siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Wow. Du sollst es sehen, aber nicht davon essen. Ja, das war einfach mal so die Ankündigung. Ja, und nun möchte ich einfach auch meinen Blick, also der Adjutant war also wirklich voller Unglauben, das ist mal ganz klar. Das haben wir alle schon gesehen. Und jetzt lasst uns mal unseren Blick auf das weitere Geschehen kommen. Wir haben hier 4 Aussätzliche. Aussatz ist immer ein Bild auf die Macht der Sünde. Aussätzliche ist ein Bild auf verlorene Sünder in der Bibel. Warum? Die Sünde breitet sich aus. Der Aussatz breitet sich aus. Okay, ich habe mal eine Notlüge gemacht. Ja, aber dann kommt, du musst es wieder auch überdecken, dann kommt die nächste Lüge und so weiter. Ist dann so ein richtiger Kreislauf. Und so ist es mit dem Aussatz auch. Und was muss denn Aussätzlicher tun? Er musste jedes Mal rufen, unrein, unrein. Die Aussätzlichen, das waren die Ausgeschlossenen, die also getrennt waren von ihrer Familie, von ihrer Gemeinschaft, die vermutlich auch keine finanziellen Mittel mehr hatten, die von dem leben mussten, was sie so bekommen haben von den Leuten. Sie konnten in keinen Gottesdienst mehr rein. So diese Aussätzlichen, die haben nicht nur physischen Hunger gelitten, sie haben auch noch geistigen Hunger gelitten. Denn sie konnten ja nicht in einen Gottesdienst gehen. Sie waren total isoliert. Und Gott gebraucht diese vier Aussätzlichen, um das zustande zu bringen, was Elisa angekündigt hat. Wow. Aber ist das nicht generell so ein Bild in der Bibel? Gott gebraucht einfache Menschen. Menschen, von denen man überhaupt nicht irgendwie das Groß erwartet, die gebraucht er, um sein Reich zu bauen. Wir lesen im 1. Korinther 1, 26 bis 31, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viel Adlige, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete, also die Aussätzlichen, das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das ich vor Gott kein Fleisch rühme, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Diese Aussätzlichen. Gott hat sie gebraucht, damit das geschieht, was angekündigt worden ist. Und Gott möchte ja auch uns auch gebrauchen, in seinem Bauch seines Reiches. Nun, diese vier Aussätzlichen, was haben sie gemacht? Es waren vier. Also jeder hat ja eigentlich so seinen eigenen Kopf, oder? Aber sie hatten ein gemeinsames Schicksal. Wer weiß, wie lange sie schon zusammen einfach da gelebt haben. Und da heißt es dann im Vers 3, es waren aber vier aussätzliche Männer am Eingang des Tores und einer sprach zum anderen. Das heißt, sie waren sich über das, was sie da gesprochen haben oder was dann kommt, wirklich auch einig. Weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen zum Heer der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Nun, die Aussätzlichen, die mussten ja immer außerhalb vom Lager, außerhalb von der Stadt leben. Jetzt denken Sie, wenn Sie jetzt überlaufen zum Lager der Aramäer, können Sie vielleicht am Leben bleiben. Würden die Aramäer denn sie freudig aufnehmen? Aussätzliche freudig aufnehmen? Bestimmt nicht. Also vom Verstand her einfach einmal das so sich vorstellen, das würden die doch bestimmt nicht machen. Aber sie haben trotzdem irgendwo eine Hoffnung gehabt. Und dann sind sie losgezogen. Sie sind in das Lager gekommen. Da war überhaupt kein Widerstand, sie haben gar nichts gehört. Es war alles still. Das Lager war da, die Zelte standen da, die ganzen Tiere waren da, aber keine Menschen. Wie ist denn jetzt das passiert? Die sind alle fort. Die waren doch aber heute Morgen noch alle da und jetzt plötzlich sind sie weg. Sie haben nicht irgendwie was gehört oder dass Gott zu ihnen gesagt hat, ich habe einfach sie in Angst und Schrecken versetzt. Gott hat ja schon Mose und Josua verheißen, dass wenn sie das Land einnehmen, dass die Völker vor ihnen in Angst und Schrecken versetzen werde, damit sie das Land einnehmen können. Aber er hat nichts zu den Aussätzlichen gesagt, die sind einfach gegangen. Und dann treffen sie dieses leere Lager an. Hungrig, ausgehungert, nicht nur hungrig, sondern richtig ausgehungert. Dann kommen sie hin, gehen in ein Zelt rein, oh, alles Mögliche ist da. Wer weiß, was für Lebensmittel da alles da war. Fleisch und alles Mögliche. Gold und Silber und das alles. Was machen sie? Oh, jetzt machen wir erstmal so einen richtigen Festschmaus. So richtig eins, richtig voll, volle Kanne. Essen und trinken. Und dann nehmen sie die Wertsachen, die da waren, nehmen sie mit und verstecken es. Aus dem einen Zelt, dann kommen sie zurück, machen das im anderen Zelt noch einmal, holen noch einmal die Wertsachen raus. Und dann schlägt ihnen allen Vieren wiederum das Gewissen. Und dann sagen sie etwas, was einfach auch mich ein bisschen auch, ja, einfach so zu mir gesprochen hat. Aber einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Genau dieser Satz einfach, wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. Das hat mich irgendwo auch getroffen, dieser Satz. Da sieht man diese Dringlichkeit. Und Daniel hatte jetzt zu Beginn von diesem Coach gesprochen. Ne, wenn man sich da Vorsätze macht, dass man dies oder jenes machen will, dann setzt du das am besten in einer Woche um. Oh, hab ich dich richtig zitiert?
Nicht ganz.
Nicht ganz. Ich habe dich ganz getroffen. Ja, ja. Was hat Daniel gesagt? Sofort. Du sollst es sofort umsetzen. Also auch diese Dringlichkeit. Denn wenn du das nicht sofort tust, wenn du da einfach nicht anfängst, aus dem vielleicht eine Gewohnheit zu machen, dann wirst du das vielleicht in 5 Jahren machen? Nee, dann wirst du das überhaupt nicht machen. Das ist total vergessen. Und diese Dringlichkeit, die einfach in dieser Botschaft einfach auch da ist, noch bevor es heller Morgen wird, müssen wir diese gute Botschaft weitergeben. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben sich sofort auf den Weg gemacht und sind eben an das Tor, haben diese Botschaft weitergegeben und diese Botschaft ist weitergegangen an den König. Wir alle haben eine gute Botschaft, die wir einfach auch verkündigen sollen. Nicht irgendwann einmal in 2 Jahren, wenn wir vielleicht die Bibelschule besucht haben, wenn wir einen Jüngerschaftskurs mitgemacht haben, dann fangen wir dann hinterher an, das weiterzugeben. Sofort. Denn Gott, der, der dich berufen hat, der dich in seine Nachfolge gerufen hat, der gibt dir auch die rechten Worte. Und der will dich auch zu Menschen führen, die einen geistlichen Hunger haben, die etwas hören wollen von Gott. Er kann dich zu diesen Menschen führen. Und du sollst das Sprachrohr einfach auch sein. Nicht in einem Jahr. Nein, heute, morgen, übermorgen. Sofort. Nicht auf die lange Bank schieben. Die lange Bank ist das Lieblingsmöbelstück von wem? Vom Teufel. Also, das lassen wir mal lieber auf Seite. Diese lange Bank schmeißen wir mal aus unserer Wohnung raus. Ja? Und gehen dann gleich los. Aber wie ist dann diese Botschaft aufgenommen worden? Das könnt ihr dann nochmal nachlesen alles. Aber diese Botschaft, die wurde natürlich mit Skepsis aufgenommen. Die sind plötzlich weg. Ist das vielleicht eine Falle? Wollen die, dass wir einfach rausgehen aus der Stadt und dann fallen die über uns her, dass die sich irgendwo versteckt haben? Hätte natürlich möglich sein können, ne? Kann man schon so denken. Aber dann ist der Rat gegeben worden, die paar wenigen Tiere, die noch da sind, die noch einigermaßen okay sind, dann sollen doch ein paar Soldaten mal hinter denen hergehen, reiten und schauen, ob die wirklich Reis ausgenommen haben. Das haben sie auch gemacht und sie haben gesehen, dass die Aramäer noch das, was sie, die sind ja zu Fuß geflohen, ne? Aber das, was sie vielleicht noch so getragen haben, was vielleicht noch ein Ballast war, das haben sie auch noch abgeworfen, damit sie schneller vorwärts kommen. Und dann haben sie das wirklich auch glauben können. Es ist tatsächlich so. Und dann sind sie in das Lager gegangen und haben alles, was da war, unter anderem, denke ich mal, dann auch Feinmehl und Gerste, und was sonst noch alles da war, haben sie dann nach Samaria gebracht. Und dann war wirklich an dem nächsten Tag, konnte man ein Eimer Feinmehl oder zwei Eimer Gerste für ein Silberstück kaufen. Und der Adjutant, der hat es gesehen. Was ist mit ihm passiert? Er ist von den Leuten zu Tode getrampelt worden. Er hat nichts davon essen können. Er ist gestorben. Der Unglaube. Er hat es nicht glauben können. Und was lehrt uns einfach jetzt auch diese ganze Sache? Gott kann etwas, was wir nicht für möglich gehalten haben, das Unmögliche, das kann Gott möglich machen. Aber auch nur dann, wenn wir die Sache, die uns irgendwie für unmöglich erscheint, wenn wir sie bei Gott abgeben und sie liegen lassen. Nicht irgendwie an diese Sorge, an diese Umstände so ein Gummiband machen und dann wieder werfen, zurückholen, werfen, zurückholen. Nee, werfen ohne Gummiband und liegen lassen. Und vertrauen und erwarten, dass Gott die Situation ändert. Und das können wir einfach immer wieder auch erleben. Mal im Kleinen, mal im Größeren. Wie eben der Fall von der Mauer in Berlin, was wir nicht erwartet haben. Und denn Gott ist derjenige, der Könige, der Herrscher, der Regierungen einsetzt, der sie aber auch wieder absetzt. Wir können nur das eine tun, einfach auch für sie beten und sagen, Gott, nimm du es in deine Hand. Du siehst die Situation. Ich habe keine Ahnung, wie das laufen soll. Elisa hatte keine Ahnung, wie es laufen soll. Aber du hast Mittel und Wege, so etwas in Ordnung zu bringen. Und ich will einfach dir da vertrauen, dass du es tust. Also das ist mal eine Sache, die wir einfach aus dieser Sache lernen können. Gott ist ein Gott, der Unmögliches möglich macht. Und da müssen wir drauf stehen. Wir müssen darauf vertrauen, dass er es kann. Und das Zweite, was wir einfach auch da auch wieder sehen, wir sind gefordert. Wir sind nicht gefordert in einem Jahr oder in zwei Jahren. Es ist eine Sofort. Um uns herum sind Menschen, die hungern nach Gottes Wort. Geistlicher Hunger. Hier in Deutschland gibt es vermutlich auch Menschen, die physischen Hunger haben. Aber ich glaube, es gibt noch viel mehr, wo ein geistlicher Hunger vorhanden ist. Und wir sind aufgefordert, dieses Brot des Lebens, diese gute Nachricht weiterzugeben an die Hungernden. Und seid getrost. Wir haben heute in dem einen Lied gesungen, Gott ist uns immer nah. Mehrmals, Gott ist uns nah. Gott ist in uns. Und Gott ist derjenige, der uns führt und leitet und uns ausrüstet. Der Herr möge euch segnen. Er möchte euch führen und leiten durch seinen Heiligen Geist. Und so, dass ihr das Brot des Lebens austeilen könnt an die Hungernden in La und Umgebung. Der Herr mit euch.